Radio 1, nur für Erwachsene.
Und ich freue mich sehr, Sie jetzt begrüßen zu dürfen. Hab's ja schon angekündigt. Nadja Brunkhaus ist bei uns. Hallo, hallo. Erstmal schön, dass du da bist.
Hallo, Berlin.
Und Potsdam.
Und Potsdam.
Ich freue mich wirklich sehr. Wir kennen uns auch schon sehr lange. Und natürlich kennen dich die Hörer und Hörerinnen durch Christiane F., also durch diese große, frühe Leistung von dir. Was, 13, 14?
Wie wir gedreht haben, also angefangen haben zu drehen, war ich 13. Ich hatte Geburtstag während des Drehens. Bin 14 geworden.
14 genau. geworden. Und ich betone das auch deshalb so, weil dieser Film ja jetzt nochmal in einer ganz wunderbaren Edition erschien. Ist restauriert, wirklich richtig schön aufpoliert mit viel Begleitmaterial.
Endlich mal Bonusmaterial, das gab es nie und jetzt haben wir mal was gemacht, auch Interview mit mir und so, das haben sie echt schön gemacht, muss man echt sagen, ja.
Und ich fange damit jetzt auch schon wieder an, wie alle das machen, die mit dir da reden, obwohl du danach auch noch weiter gedreht hast, eben auch Drehbücher geschrieben hast, sehr schöne Amelie Rent war so ein wunderbarer Film, ein Kinder- und Jugendfilm. Trotzdem wird das immer so sein, dass die Christiane F. natürlich so über deinem Leben schwebt und dann fragt man sich, wie ist es mit ihr?
Du, ich bin dankbar, also ich bin A, der Christiane dankbar, dass sie ihr Leben zur Verfügung gestellt hat, weil das ist ein archaisches Thema, was uns alle anspricht. Da muss man ihr grundsätzlich mal dankbar sein. Aber ich bin auch dankbar, dass das so mit mir passiert ist. Ich habe mir das ja nicht so ausgewählt, so direkt, dass das passiert ist, weil ich dadurch das machen kann, was ich gut kann, nämlich Filme.
Ja. Und dieses Gesicht von ihr irgendwie, das identifiziert man immer dann auch mit der echten, finde ich. Also dein Gesicht ist irgendwie identisch mit ihrem, weil ihr es natürlich auch nicht so präsent ist.
Sie hat ein Foto damals draußen gehabt und von mir hatten sie ganz viele. In dem Titel war der Name präsent, das heißt, das Foto und der Name war eins. Das heißt, viele haben einfach gedacht, ich bin das.
Ja. Ich gebe auch zu, als wir uns das erste Mal gesehen haben, musste ich immer wieder abstrahieren und denken, nein, sie ist Schauspielerin.
Das ist nur die es gespielt hat.
Ja, wirklich, ganz naiv gebe ich das gerne zu. Wie du schon gesagt hast, durch diese Rolle, durch dieses Spiel bist du überhaupt reingekommen. Es ist übrigens auch interessant, der Film jetzt auch in seiner schönen Fassung jetzt nochmal in Berlin zu sehen, West-Berlin, das es ja so auch nicht mehr gibt. Also es ist auch eine Konservierung einer bestimmten Lebenshaltung, einer Lebenslage.
Ja, es ist echt schade auch, dass der Bahnhof Zoo jetzt so normal geworden ist. Weißt du, das kannst du ja jetzt austauschen, da sind die gleichen Geschäfte wie überall. Das ist ein bisschen tragisch, finde ich eigentlich. Aber ansonsten, ja, natürlich ist auch ein bisschen Nostalgie drin. Ne? Aber der Film funktioniert immer noch. Der funktioniert als Film. Ich bin ja immer noch so baff, wenn ich habe jetzt vor kurzem begriffen, die waren 32, Bernd Eichinger und Uli Edel, als sie das gemacht haben. Also junge Kerle und haben da so einen Riesenteil hingerockt.
Boah. Ab wann war es denn für dich dann auch klar, es geht jetzt weiter? Es muss ja nicht so sein. Auch bei sehr begabten Kindern, Darstellern, Darstellerinnen kann es sein, dass man was ganz anderes dann macht.
Naja, das hat ja so einige Kurven genommen. Erstmal war ich total überfordert, habe alles abgelehnt, weil das einfach zu viel war für mich. Später habe ich gedacht, naja, eigentlich hat es mir doch Spaß gemacht. Dann habe ich auch Schauspielschule gemacht. Wie es so Kurven macht. Und dann habe ich mich dann eher beim Schreiben gefunden. Das lag aber auch daran, dass ich Mutter geworden bin. Und ich finde die Kombi, sage ich mal, Kindergarten und Schreiben passt gut. Ne? Dass man so einfach sagt, dann ist das Kind im Kindergarten, dann schreibst du ein bisschen und dann bist du wieder Mama. Das hat für mich gut funktioniert. Ja, und jetzt ist halt der Zeitpunkt, wo ich sage, gut, jetzt der Film, der jetzt kommt, Alles in bester Ordnung, ist so persönlich, das ist nämlich eine Hommage an meine Mutter, dass ich gesagt habe, den möchte ich wirklich selber machen und so erzählen, wie ich will, nicht so typisch deutsch, sondern ein bisschen französisch angehaucht, englischer Humor, viel Lachen, ne, nicht so deutsch, dramatisch. Und da habe ich gesagt, so, jetzt ist mal Regie dran.
Und darin sieht man, dass du eine sehr erfahrene Autorin bist, weil du das dramaturgisch jetzt selbst rübergeleitet zum Film. Der hat es jetzt gereicht mit der Vergangenheit und sehr geschickt bist du jetzt in die Gegenwart gekommen. Elegant, elegant. Alles in bester Ordnung. Dass der Film auch einen französischen Look hat, das liegt nicht zuletzt auch an den Darstellern, finde ich. Weil Corinna Harfouch, für mich ja sowieso, ich sag, wenn die in Frankreich wäre, würde man jedes Jahr für sie 3-4 Filme schreiben. Und sie würde ein Superstar sein auf allen Titelseiten. Sie spielt also diese Frau, die offenbar die Ähnlichkeit mit seiner Mutter hat. Dann haben wir den wunderbaren Daniel Stresser, kennen wir vom Tatort Saarbrücken.
Ja.
Und vielleicht kannst du mal beschreiben, was diese beiden Menschen in deinem Film zusammenführt.
Naja, es geht um das zu viel und das zu wenig. Also die Frau, also damit Corinna Harfouch, die hat halt viel. Sie ist Sammlerin, leidenschaftliche Sammlerin von Dingen, hat auch Mitleid mit Dingen, kann die nicht stehen lassen und hat eine sehr liebevolle Beziehung zu Sachen und auch haptische. So, das bedeutet aber, dass ihre Wohnung relativ voll ist und sie trifft auf einen Menschen, der sagt, ich möchte mit so wenig wie möglich durch die Welt gehen. Das ist der Finn, Daniel Stresser. Und die beiden, so ein bisschen Screwball-Komödie-mäßig, hauen sich dann ihre Meinungen um die Ohren und das kann sehr, sehr witzig sein.
Also der lebt über ihr, kann man ja auch sagen, und ist einfach gezwungen, sucht, weil er einen Rohrbruch hat, glaube ich. Ne?
Er löst einen Wasserrohrbruch aus und damit kommt er so ein bisschen in so eine Halbobdachlosigkeit und sie nimmt ihn dann auf wie so einen nassen Hund, sage ich mal. Und dadurch ist er dann auch bei ihr in der Wohnung und das sind natürlich zwei Welten, die da aufeinander stoßen, die sehr viel Humor entwickeln.
Wir werden nicht zu viel verraten, weil sie kommt ja auch auch in eine Notlage. Also letztlich kann sie diesen Zustand kreativer Unordnung nicht mehr halten, weil da kommen auch Leute und sie muss dann mit dem Vermieter nach klarkommen. Also das ist eine Notlage für sie. Und wie das da aussieht, Nadja, das müssen wir hier wirklich mal rüben. Auch die Ausstatterin, glaube ich, war es?
Ausstatterin, die Sassi Knepper, Hamburger Ausstatterin, also Szenenbildnerin, die ist grandios, was die gebaut hat. Stalaktiten, Stalagmiten, da sage ich immer, eine Höhle. Also ich habe immer gesagt, wenn die Wohnung nicht funktioniert, brauche ich den Film nicht machen. Ja. Und diese Wohnung als Lebewesen funktioniert. Die funktioniert, die ist liebevoll. Wir sind da mit der Kamera durchgeflogen in Leichtigkeit. Und gleichzeitig ist sie aber sehr voll, die Wohnung. Die Leute sind fasziniert. Ja. Und ich glaube auch, die Leute haben echt wieder Bock auf Leichtigkeit im Kino. Ich mache ja gerade eine Kinotour, fahre von Kino zu Kino. Und die haben wieder Lust zu lachen und auf Leichtigkeit und eben auf Farbe. Und dieser Film, der gibt das denen. Ne? Die sind ganz glücklich, wenn sie danach rauskommen.
Also du hast damit schon angedeutet, es ist wirklich ein richtig großer Erfolg. Du hast jetzt 30.000 Leute im Kino, das ist unglaublich zurzeit, weil die Zahlen sind so, so schlecht. Und dass dieser Film so durch die Decke geht, das ist natürlich ein schöner Triumph, auch eine Freude für die Kinos, in denen du bist. Du hast gerade so eine kleine Erklärung schon gegeben durchaus. Also, aber ich denke, es hat auch damit zu tun, jeder, ob er es jetzt so weit treibt oder nicht wie sie, kann irgendwie verstehen. Ich habe so viele Dinge, die ich nicht wegschmeißen kann. Bei mir sind es Bücher übrigens auch, wo ich weiß, die wirst du niemals lesen, das schaffst du gar nicht mehr.
Es ist ein archaisches Grundthema. Ich versuche immer, archaische Grundthemen zu finden, die alle Menschen ansprechen, auch übrigens interkulturell. Also der Film funktioniert auch in anderen Ländern, weil jeder beschäftigt sich mit seinen Dingen. Wir haben uns, wir haben unsere Klamotten und dann haben wir unsere Dinge. Und das ist wiederum vollkommen individuell, was wir da brauchen. Und der Film versucht auch vollkommen ohne Wertung auszukommen. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch und es gibt auch keine, sage ich mal, Räumaktion und dann ist alles sauber. Sondern nein, jeder braucht das, was er braucht und soll da bitte für auch stehen. Und ich glaube, diese Weltoffenheit oder die Offenheit kommt in dem Film auch super rüber.
Nadja Brunkhaus ist bei uns zu Gast. Jetzt auch Regisseurin neben vielem anderen, was sie im Film jetzt schon gemacht hat. Jetzt also ihr erster Film im Kino. Alles in bester Ordnung. Heute Abend wirst du ja richtig auch feiern, diese 30.000, ne?
Ja, wir sind im Kant-Kino. Kommt vorbei. 30.000 Leute haben wir schon dabei. Und was ich auch immer mache, was sehr lustig ist, es geht ja um das zu viel und das zu wenig. Also mein Humor ist das, wenn du vorher eine Umfrage machen würdest, vor dem Kino, alle würden sagen, ja, ich brauche mal ein bisschen weniger. Was ich mache, ist im Kino, ich verlose 2 Requisiten aus der Wohnung. Ich habe 200 Dinge aus der Wohnung mitgenommen.
Echt?
Und verlose die auf meiner Kinotour. Und das ist so lustig, weil die Leute freuen sich. Die kriegen dann, also 2 Menschen gehen mit einem Ding mehr aus dem Kino raus. Und für heute habe ich ganz tolle Sachen. Wirklich. Ich kann nicht verraten, was, aber es ist wirklich was ganz Spezielles. Und die freuen sich, die Leute gehen mit ihrem Ding raus und haben eins mehr. Ich hätte mich halt auch gefreut, wenn ich aus dem Film, den ich sehr mag, ein schönes Ding gehabt hätte. Also komm vorbei, 20:30 im Kant-Kino heute. Ich bin da, alles da.
Und verlost. Und diese beiden Dinge, die du da verlosen wirst, die kommen nicht ins Filmmuseum, aber vielleicht mal ein anderes Requisit aus diesem Film. Es sind ja wirklich unendlich viele Sachen, die sie da sammelt. Also Toaster, Lampen, Bilderrahmen, das ist alles da, Schuhe. Sie kann nichts wegwerfen.
Und aber alles schönes Zeug. Ne?
Alles schönes Zeug, aber beschreib da bitte nochmal ihr Verhältnis zu den Dingen, denn ich sag mal, zu den Menschen ist ihr Verhältnis schon komplizierter, glaube ich, und gebrochener.
Na, beide, Finn und Marleen, haben das Thema, dass sie Menschen nicht so gut in ihr Leben lassen können, zu diesem Zeitpunkt des Films. Und sie katalysieren sich gemeinsam durch den, wie sie sind, in eine andere Welt, weil am Schluss sind sie beide bereit, Menschen in ihr Leben zu lassen. Das sind 5 Tage, die sie miteinander verleben. Und da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das jetzt erzähle. Darum geht es, ne? Dass sie ihr Herz aufmachen können. Und ihr Verhältnis zu den Dingen, ja, meine Mutter, wie gesagt, die war sehr, sehr hübsch, total intelligent. Eine tolle Frau, Balletttänzerin übrigens. Und hatte einen kruden Humor, Berlinerin. Ne?
Ja.
Und die hatte halt sehr, sehr viele Dinge. Und das hat mich gereizt, ne? Diese Diskrepanz zwischen dieser Schönheit und jemand, der so ein Thema zu Hause hat, wo die Tür zu ist, ne? Und das zu erzählen. Und die hatte so einen haptischen Angang. Die konnte die Sachen so wertschätzen. Ich finde, Sammler können ihre Dinge so wertschätzen. Die haben wirklich einen guten Zugang, einen emotionalen Zugang zu den Sachen.
Das Beunruhigende ist vielleicht bei ihr dann doch, Sammler haben ja meistens ein Thema, würde ich mal sagen. Also die sammeln Briefmarken oder
nicht alle,
Münzen.
Nein,
so.
Also es gibt ja in allen...
Aber sie sammelt ja alles.
Ja, aber es gibt ja in allen, in allen Abstufungen. Ja. Also ich bin mittlerweile der Meinung, man wird geboren, entweder ein bisschen mehr Richtung Finn oder ein bisschen Richtung Marleen. Also ich kann das anhand meines Bruders verifizieren. Ich bin in so einer 68er-WG aufgewachsen, das war ziemlich schmuddelig da. Ja. Und ich war mehr so Pippi Langstrumpf Sachensuche, habe alles gesammelt, Sperrmüll, toll und so. Und mein Bruder, der hat schon mit 9 Jahren tatsächlich sein Zimmer gestaubsaugt und abgeschlossen. Und ich damals habe ich gedacht, das ist ein Marsmännchen, der gehört nicht zu mir in die Familie. Aber jetzt weiß ich, er hat für sich gesorgt. Ja, der hat einfach, der braucht Struktur und macht das. Und es gibt kein richtig und es gibt kein falsch.
Absolut.
Und, aber, frei nach Karl Valentin, alle Dinge haben 3 Seiten. Eine positive, eine negative und eine lustige. Na, man kann da richtig drüber lachen.
Also für meinen Bruder war es vielleicht ein bisschen der Gegenentwurf zu deiner Mutter. Man lebt ja manchmal so im Gegenentwurf.
Ja, natürlich.
Ich mir vorstellen, an dem, was du gerade geschildert hast. Und wie waren jetzt deine Erfahrungen zum ersten Mal beim Drehen, also als Regisseurin? Das ist ja doch nochmal was anderes. Ein Drehbuch zu schreiben, abzugeben, dann macht es jemand anders. Aber hier warst du nun auch mit diesen beiden tollen Darstellern. Joachim Kroll wollen wir nicht vergessen.
Joachim Kroll ist auch dabei. Ja. Ich habe ja immer gedacht, und deswegen hatte ich so Respekt vor dem Regieführen, dass Regieführen heißt, dass du weißt, dass du wissen musst, wo es überall lang geht. Das stimmt ja gar nicht. Du arbeitest ja mit ein Riesenteam von Leuten, die alles besser wissen als du. Ich bin so ein Universaldilettant, ich kenne alles ein bisschen. Und was meine Aufgabe ist, diesem tollen Team, also inklusive der Schauspieler, jedem seinen Raum zu geben, dass sie das Beste leisten können. Und das irgendwie, sage ich mal, zusammenzuführen. Aber ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht alles können, im Gegenteil. Ne? Und das hat super funktioniert. Die Leute haben das sehr gern mit mir gearbeitet.
Das sagen aber wirklich viele Regisseure und Regisseurinnen, gute Besetzung und dann staunen und gucken, was sie da machen.
Staunen und gucken, was sie machen, wirklich. Also Corinna und auch Daniel Stresser, der hat einfach eine Kraft, einen Humor, ein Slapstick, sowas Tolles.
Und wir werden den Schluss natürlich nicht verraten, aber ich kann jetzt zu Ende unseres Gesprächs sagen, weil du hast ja so schön gesagt, sie öffnen sich, sie lassen Menschen ihr Leben, aber ohne sich zu verleugnen, also ohne sich selbst zu verraten. Und dafür ein Schlussbild zu finden, inmitten all dieser Dinge, das ist auch eine schöne Leistung, natürlich auch eine visuelle Leistung.
Ja, ich sage immer jetzt auf der Kinotour, bevor ich gucke kurz vorher auf die Bühne und sage immer, wisst ihr, euer Lachen ist mein Lohn. Aber in Wirklichkeit ist es das Atmen, wenn dieses eine Bild kommt. Also da gibt's so ein besonderes Bild, das ich eben nicht sagen kann. Aber wenn man da ankommt, die Kamera fährt so rein und dann stöhnen alle auf. Und dieses Stöhnen, das ist mein Lohn. Ich habe 6 Jahre an diesem Film gearbeitet. Dafür, ich bin jetzt in der Erntezeit mit meiner Kinotour.
Und die wird heute unter anderem dich nach Berlin führen, also 20.30 Uhr im Kant-Kino. Wir haben es gehört, der Film läuft in mehreren Berliner Kinos. Auch hier in Potsdam übrigens im Thalia-Kino.
Ja, genau, tolles Kino.
Ist er zu sehen, also man kann ihn sehen, man kann sich erfreuen am wunderbaren Spiel und auch daran, wie Ordnung und Unordnung hier ineinander übergehen und plötzlich auch vielleicht manchmal die Seiten tauschen. Das lässt sich gar nicht mehr so ganz genau sagen. Vielen lieben Dank, war schön, dass du bei uns warst. Und noch heute Abend natürlich viel Spaß in Berlin. Nadja Brunkhorst, der Regisseurin von Alles in bester Ordnung.
Schön, da gewesen zu sein.